Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute jetzt hier ist, und ich bitte dich, Herr, dass du mich als deinen Kanal benutzt, dass nicht ich spreche und dass nicht das aus mir herauskommt, was ich mir überlegt habe, sondern das, was du hineingelegt hast und das, was du möchtest, dass gesprochen wird. Ich danke dir für die Gemeinschaft der Geschwister hier in diesem Raum und für die Präsenz deines Heiligen Geistes in jedem Einzelnen von uns und für die Liebe, die du zu uns hast, Herr. Amen. Also, ich habe heute Morgen einen Impuls gekriegt, der hat überhaupt nichts mit meiner Predigt zu tun, da müsst ihr jetzt durch. Für mich selber war das eine Herausforderung, weil ich mag so dieses Thema mit, wir stehen jetzt alle auf und wir begrüßen uns alle ganz herzlich, so was so in vielen Gemeinden und Kirchen so üblich ist. Ich stehe da überhaupt nicht drauf, aber der Herr hat heute Morgen zu mir gesagt, dass das für uns heute Morgen dran ist. Also das heißt, ich will euch das auch erklären, wo das herkommt. Also unter den Iranern, ja, ist so dieses, wenn man sich morgens sieht und die Hand gibt, das ist zwingend erforderlich, ja, das muss sein, ja, dieses sich die Hand geben und sich wirklich guten Tag wünschen. Wenn man das nicht macht, dann ist irgendwas schief, ja. Das heißt also, das, was bei uns Deutschen, wo man sagt, ja, also wir wissen ja, dass wir uns lieb haben und das muss nicht zwingend unbedingt sein, ja, und diese Begrüßerei am Morgen, das ist zwar alles schön und gut und nett, aber es gehört halt einfach dazu. Und deswegen würde ich euch bitten, dass ihr jetzt tatsächlich einfach mal aufsteht, ja, und euch mal umschaut und euch gegenseitig mal die Hand gebt und bei diesem Handgeben dem anderen wirklich Gottes Segen wünscht. Ja? Macht das einfach mal bitte. Könnte ich jetzt Amen sagen und mich hinsetzen? Ich will mal eins sagen, ja, also das war anders als das, was ich bisher gesehen habe, ja, wenn ich sowas in Kirchens gesehen habe. Das ist wirklich, das war eine andere Geschichte hier. Und wenn in der Bibel steht, an der Liebe, die ihr zueinander habt, sollen euch die Leute erkennen, dann das, was ich gerade gesehen habe, das spricht sehr laut, ja. Und die Fröhlichkeit und die Wärme in euren Augen, wie ihr euch begrüßt habt, also das ist eine Sache, die mich sehr bewegt und die mich freut. Okay, trotzdem habe ich natürlich auch etwas vorbereitet. Und das Thema heute heißt Gerecht und Gottlos. Gerecht und Gottlos. Es gibt tatsächlich Bibeltext, der uns auffordert, das beides nicht zu sein. Wir sollen also nicht gerecht und nicht gottlos sein. Wirklich spannend. Ich hoffe, dass bei der Komplexität des Themas ich dem gerecht werde und ja, der Herr zu uns spricht. Ich lese mal den Text Prediger 7. Altes Testament, Prediger 7, die Verse 15 bis 18. Ich lese das mal nach der Schlachterübersetzung. Und ich würde euch bitten, die ihr die Bibeln dabei habt, wirklich jetzt mal auf diese Schlachterübersetzung zu hören. Ja? Es gibt nämlich ein, zwei kleine Unterschiede, die bei Schlachter, ich sag mal, eine besondere Brisanz entwickeln. Da sage ich nachher noch was dazu. Also, dort steht: Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allem. Also das Buch Prediger, das Wort Prediger, das kommt aus dem Griechischen, Ekklesiastes. Und ja, das kommt also von dem Wort Ekklesia, Gemeinde, Versammlung. Einige kennen das Buch auch unter dem Begriff Kohelet. Das ist der hebräische Titel dazu und bedeutet einer, der das Volk ruft, einer, der das Volk ruft. Und zusammen mit Ruth und dem Hohelied, Esther und Klagelieder bildet dieses Buch zusammen so die alttestamentlichen Bücher des Megillot, so nennt sich das, Megillot, also die fünf Schriftrollen. Und die Rabbis lasen, ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun, aber die lasen in den Synagogen immer zu fünf besonderen Anlässen diese Bücher. Und zu Pfingsten lasen sie halt dieses Predigerbuch oder dieses Kohelet. Für die Juden ist natürlich Pfingsten, da gibt's, das ist anders, ja. Das heißt Shavuot. Und man gedenkt zu Shavuot dem Empfang der 10 Gebote am Sinai. Das ist also so der Hintergrund und das ist so ein bisschen der Background, was es mit diesem Buch und dem Lesen dieses Buches auf sich hat. Wer redet nun hier? Wer redet hier? Kein geringerer als Salomo. Salomo ist der, der uns diese Worte übermittelt. Der weiseste und reichste Mensch zur damaligen Zeit von Gottes Gnaden. Der weiseste und reichste Mensch zur damaligen Zeit von Gottes Gnaden. Wer das nachlesen will, 1. Könige 10, der war wirklich weise. Heute würde man sagen schlau oder smart. Und die jungen Leute würden sagen, der war brainy. Das ist das, was ich gelernt habe. Also der war brainy, der war echt brainy. Und die Königin von Saba, die sagt, das Wort über deine Weisheit ist wahr gewesen. Und du hast an Weisheit übertroffen, was ich gehört habe. Also, der hat nicht von sich selber das gesagt, sondern von außen, ja, haben die Leute das über ihn gesagt. Und auch die Königin von Saba hat dieses Zeugnis über ihn abgegeben. Und der war wirklich reich. Der war unermesslich reich. Sein Einkommen, ich habe das mal für ein Quiz gemacht, das mal ausgerechnet, sein Einkommen zum heutigen Goldpreis umgerechnet. Was hat der denn so reinbekommen in seinen Haushalt? Jährlich 930 Millionen Euro. Allein in Gold. Das heißt also, Salomo war Einkommensmilliardär. Einkommensmilliardär. Nicht Vermögen, was reingekommen ist. Also, das ist eine Zahl, die ist wirklich unvorstellbar. Und dieser Mann, so weise, so smart, so brainy und so reich, der spricht im ersten Vers unseres Textes für sich und für seine Tage von Nichtigkeit. Meine Tage der Nichtigkeit. Wie krass ist das? Ja, also jemand, der wirklich allen Grund hätte, das nicht zu sagen, der sagt das. Und er sagt auch noch was anderes. Der sagt, er zeige dich nicht übermäßig weise. Wie passt das zusammen? Das sagt der, als Gott ihn gefragt hat, was möchtest du geschenkt haben? Was möchtest du von mir? Der sagt, zu der Zeit sagt er, Weisheit, ich brauche Weisheit, mein Volk zu führen. Und der sagt hier, er zeige dich nicht übermäßig weise. Wie passt das zusammen? Und dann sagt er auch noch, sei nicht allzu gerecht. Was kann denn bitte schön falsch daran sein, gerecht zu sein? Also ich habe euch heute 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist Begriffe und was daraus folgt. Ich versuche dann so ein bisschen zu erklären. Der zweite Punkt ist die andere Perspektive. Und der dritte Punkt, die 2 Schlüssel. Wir fangen also an mit Begriffe und was daraus folgt. Ich habe mich also gefragt, wie können wir uns diesem Thema nähern, wie können wir das versuchen zu verstehen, was eigentlich mit diesem Text gemeint ist. Und ich denke, es hilft ein wenig, in diese Welt der Gerechtigkeit und des Rechtes und des Gesetzes einzutauchen. Und das sind Dinge, mit denen ich mich beruflich jeden Tag beschäftigen muss. Ja, das ist mein Job, auch über Recht, Gerechtigkeit und über Gesetz nachzudenken. Und ich fand das total spannend. Ich habe mich erinnert, dass ich mal auf der Homepage von einem Wolfenbütteler Anwalt folgende Juristenweisheit gelesen habe. Gerechtigkeit gibt es, wenn überhaupt, erst im Himmel. Bei Gericht bekommt man nur ein Urteil. Gerechtigkeit gibt es, wenn überhaupt, erst im Himmel. Bei Gericht bekommt man nur ein Urteil. Das öffnet schon so ein bisschen, dass es da vielleicht Differenzen gibt oder dass es da vielleicht Unterschiede gibt. Aber das Recht beansprucht, so ist die Definition, von einem Professor, der darüber was geschrieben hat, Rechtsprofessor, das Recht beansprucht, Gerechtigkeit zu verwirklichen. Ja, das heißt also, das Recht, was wir haben, das will eigentlich Gerechtigkeit herstellen. Also wenn wir uns ungerecht fühlen, soll das Recht dafür sorgen, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und wenn vor Gericht Recht gesprochen wird, dann ist der Ursprung der Entscheidungen die Auslegung und die Anwendung von Gesetzen. Ja, also Gesetze sind so die Grundlage, dass man sagt, okay, angewendete Gesetze vor Gericht sollen dazu führen, dass Recht gesprochen wird und dieses Recht wiederum soll Gerechtigkeit herstellen. Das ist so dieser Orbit. Wo kommen nun aber die Gesetze her? Auch eine interessante Frage. Und die kommen vom sogenannten Souverän. Ja, den Begriff muss ich euch erklären. Ich fand es total spannend. Wir haben gestern im Seminar mit den Iranern, habe ich in meinem riesengroßen Persisch-Wörterbuch nach dem Begriff Souverän gesucht und ich war mir sicher, das steht nicht drin. Ja? Aber es stand tatsächlich drin und die Übersetzung im Persischen war dann Sultan. Ja? Und Sultan ist Herrscher. Ja? Und das macht Sinn, weil Souverän heißt, das ist der Herrscher. Ja? Da gab es in der Vergangenheit und gibt es auch heute noch Systeme, Gesellschaftssysteme, wo der Herrscher eine einzelne Person ist. Ja? Wie ist das aber in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Wer ist da der Souverän? Wer ist da der Herrscher? Weiß das jemand? Das Volk, genau. Das Volk, denn das Volk wählt und die von uns Gewählten, die machen die Gesetze. So läuft das, etwas einfach runterreduziert. Wir können froh sein, dass wir in diesem Rechtsstaat leben, ja, dass tatsächlich wir diesen Rechtsstaat haben. Dennoch, und jetzt kommt der Punkt, liegt die Latte für uns Christen etwas höher. Warum liegt die Latte für uns Christen höher? Denn für uns Christen gibt es noch einen anderen Souverän. Und das ist Gott. Gott ist unser Souverän. Gott ist unser Herrscher. Es gibt so einen Begriff, der mir so in den Kopf gekommen ist, als es darum ging, also die Menge entscheidet indirekt, aber schon die Menge entscheidet über Recht und Gesetz. Und dieser Begriff nennt sich Intelligence of the Crowd, Crowd Intelligence. Das heißt, übersetzt die Weisheit der vielen. Man geht also davon aus, dass wenn eine Menge von Leuten eine Entscheidung trifft, dass diese Entscheidung besser ist und dass das schlauer ist, als wenn es ein Einzelner tut. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Gibt es auch kritische Punkte zu, könnt ihr euch mal im Internet reinziehen, was es dazu gibt. Aber ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, liegt die Masse wirklich immer richtig? Liegt die Menge der Leute wirklich immer richtig? Denn der Punkt ist, dass Moral und das aus der Moral abgeleitete Rechtsempfinden, das ist ja die Ursache, das ist ja der Ursprung, das ist bei Menschen der Veränderung unterworfen, dem Wandel unterworfen. Und das stellt, finde ich, die Geschichte und gerade die deutsche Geschichte und auch die Gegenwart in der Welt eindrucksvoll und schmerzhaft unter Beweis, dass Moral beliebig ist, sich verändert, flexibel ist, sich anpasst. Also, was verstehen wir daraus? Es bedarf also eigentlich einer moralischen Instanz oberhalb des Menschen. Denn wessen Gerechtigkeit, und jetzt kommen wir schon zum Thema Gerechtigkeit, wessen Gerechtigkeit haben wir denn ohne Gott? Eine menschliche Gerechtigkeit. Und diese menschliche Gerechtigkeit ist leider nur ein Abklatsch. Ich sage es so, wie es ist. Die menschliche Gerechtigkeit ist nur ein Abklatsch. Eine Kopie vom Original. Das ist das, was wir erleben. Wir erleben übrigens in unserem Rechtssystem, sehr spannend, dass ganz viele Sachen tatsächlich so, man hat so ein bisschen das Gefühl, das hat so einen biblischen Einfluss. Ja? Und ich glaube, der Ursprung ist, dass natürlich unser Land mal christlich sozialisiert war. Und natürlich hat sich das ausgewirkt und auch in unser Rechtssystem bis heute. Aber wir merken auch, da schwimmt was. Ja? Also da bewegt sich was weg vom Original. Ich glaube, dass unsere Gerechtigkeit heute eine Kopie vom Original ist. Ich habe euch eine Versuchsstudie mitgebracht. Ich habe einen exzellenten Kopierer benutzt. Wirklich, einen exzellenten Kopierer. Das ist das Original. Ja? Hier ist ein Blatt Papier, da steht Gerechtigkeit drauf, in einer sehr schönen kursiven Schrift. Wenn man jetzt alles rausholt aus dem Kopierer, ja, und sagt, also wirklich die höchste Auflösung und schönen Kontrast, also es ist ja wirklich bloß schwarz auf weiß, relativ klar und eindeutig, dann ist selbst nach Kopie 5 kann man kaum vom Original unterscheiden. Ja? Also wirklich super. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja? Ich habe gehofft, dass die Qualität ein bisschen schlechter ist, aber so ist das. Ja? Ist also eine Frage des Kopierers, aber es ist auch noch was anderes. Es ist auch eine Frage der Einstellung des Kopierers. Weil dann habe ich gesehen, oh, an dem Kopierer gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was zu modulieren, was zu verändern, was einzustellen. Immer noch, dass das Original ist der Ausdruck. Ja? Schön, scharfkantig, klar. Und dann habe ich angefangen rumzubasteln und rumzustellen und habe den Eco-Modus eingestellt, habe die Kontraste rausgenommen, habe die Farbe runtergenommen, habe gedacht, mal gucken, wenn man wirklich sagt, komm, ist nicht so wichtig. Ja? Das ist ja eigentlich das, was man mit dieser Kopie zum Ausdruck bringen will. Ja? Ist nicht, die Qualität ist nicht so wichtig. Ja? Dann ist das die zweite die erste Kopie. Der zweite Ausdruck. Und das ist der dritte Ausdruck. Das heißt also, wenn ich das nehme und das mit derselben Qualität kopiere, kommt das raus. Ihr seht da nichts. Anja, kannst du mal nach vorne kommen? Guck mal genau hin, ob du was siehst. Ja, also man kann ein bisschen was, so einen Schatten kann man erkennen. Das ist das, was passiert. Das ist das, was passiert. Und die Frage ist also, wie gut ist so unser Kopiermechanismus? Ja? Also wenn wir vom Original uns entfernen. Und das, was im Grunde passiert ist, dass Gottes Handschrift nicht mehr erkennbar wird. Das ist das, was passiert, wenn es nicht mehr ums Original geht, sondern wenn es darum geht, dass man was kopiert. Ich glaube aber, Gottes Gerechtigkeit ist anders. Gottes Gerechtigkeit ist so anders, das hat tatsächlich auch mit unserem Rechtsempfinden an einigen Stellen nicht so viel zu tun. Ja? Also zum Beispiel, ein zentraler Punkt von Gott. Gott opfert einen unschuldigen Menschen für das, was die Menschen sich an schlimmsten Sachen ausgedacht haben, nämlich Sünde. Gott opfert seinen Sohn Jesus Christus, er opfert sich selbst in Jesus Christus für unsere Schuld. Also ein unschuldiges Opfer, wenn das nicht gegen unser eigentliches Gerechtigkeitsempfinden ist, ja, dann ist irgendwas schief. Aber das ist Gottes Gerechtigkeit, das ist sein Verständnis von Gerechtigkeit, weil Gott nicht nur gerecht ist, sondern auch barmherzig. Weil Gott nicht nur gerecht ist, sondern weil er Gnade hat zu seinen Geschöpfen. Er hat Gnade zu seinen Geschöpfen. Und hier sieht man, Jesus ist kein Geschöpf. Ja? Jesus ist Gott. Ihm, Jesus gegenüber, ist das nicht gnädig an der Stelle. Nee, er schickt ihn wirklich in den Tod. Und für unsere persischsprachigen Geschwister, ja, also das Wort, worum es da geht, ist Phase. Nicht Rachmat, Phase. Schon Phase, für Phase, für diese Gnade braucht es keine Gegenleistung. Ja? Für Rachmat ist das immer eigentlich so ein bisschen so ein Geschäft. Ja? Ich mache Gnade, aber dafür kriege ich auch was wieder. Was hier gemeint ist, ist Phase. Also das ist die eine Seite, ja, dass Gottes Gerechtigkeit bedeutet, Jesus Christus als unschuldiges Lamm wird geopfert, als der Einzige, der rein ist. Und auf der anderen Seite möchte ich jetzt einfach mal dem begegnen, was wir auch immer wieder hören. Ja? Also da in der Welt ist alles so schlecht und so schlimm. Und wenn es Gott wirklich gibt, wie kann der das zulassen? Und das ist ja so grausig und mach doch mal die Augen auf, wenn man Nachrichten hört oder sich die Zeitung, man möchte es ja gar nicht mehr sehen und lesen. Warte nur ein Weilchen, denn Gott kommt. und Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Gott kommt in Jesus Christus und wird Gerechtigkeit herstellen. Er wird uns zeigen und er wird uns beweisen, dass das, was hier auf der Erde passiert, nicht seinem Wunsch und seinem Willen entspricht. Er wird sein Reich aufrichten und er wird mit seiner Herrlichkeit aufräumen, was hier auf der Erde falsch ist und schief läuft. Das ist unsere feste Erwartung. Wir sagen, wir kommen immer so in diese Rechtfertigungshaltung, ja, wenn es um dieses Gerechtigkeitsthema geht und sagen, ja, naja, musst du mal gucken, das sind ja auch Menschen, die das machen, das ist alles richtig. Aber ich möchte euch mal Mut machen, nach vorne zu gucken und zu sagen, es läuft nicht gut auf der Welt. Läuft nicht gut. Ja, das hat was damit zu tun, dass sich die Menschen von Gott entfernt haben. Das hat was hiermit zu tun. Aber er wird kommen und er wird Gerechtigkeit aufrichten. Er wird kommen im Original, nicht als Kopie. Im Original wird er kommen und Gerechtigkeit aufrichten. Das ist unsere feste Erwartungshaltung. Ich möchte euch Mut machen, auf die Perspektive mal zu gehen. Und wenn euch das begegnet, ist alles so schlimm und schlecht, dann nicht mehr lange. Der Herr kommt. Der Herr kommt als König. Okay, bis dahin aber, bis der Herr kommt, nach welchen Maßstäben bewerten wir denn, was richtig und was falsch ist? Am Ende des Tages nach unseren eigenen Maßstäben. Nach unseren eigenen Maßstäben. Und was ist das dann für eine Gerechtigkeit, wenn wir nach unseren Maßstäben entscheiden? Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Und da finden wir in der Bibel auch etwas zu, gerade im Neuen Testament, das Pharisäertum. Wie selbstherrlich und selbstgerecht waren die? Und ich glaube, dass es das ist, was Salomo hier im Blick hat, dass wenn er sagt, sei nicht allzu gerecht, das ist meine Interpretation, dass ich sage, und wenn er sagt, er zeige dich nicht allzu weise, dann heißt das eigentlich, sei nicht selbstgerecht. Leg nicht deinen Maßstab an. Interessant ist es, deswegen eine andere Übersetzung, Elberfelder übersetzt, gebärde dich nicht allzu weise. Ich finde, da kommt das nochmal ein bisschen klarer raus. Ne? So dieses, tu nicht so, als ob. Ja? Mach nicht so, mach nicht einen auf Schein. Okay, also das war der erste Punkt. Das war das Thema Begriffe und was daraus folgt. Und jetzt kommt nochmal der zweite Punkt, die andere Perspektive. Dann steht ja da noch, sei nicht allzu gesetzlos. Sei nicht allzu gesetzlos. Also ein bisschen gesetzlos ist schon okay, oder was? Ist das gemeint? Sei nicht allzu gesetzlos. Bisher haben wir diese ganze Geschichte ja von der Gerechtigkeitsschiene betrachtet. Und Schlachter übersetzt hier gesetzlos, Elberfelder übersetzt hier ungerecht, also etwas einfacher, ja, gerecht, ungerecht, das ist leichter zu verstehen. Was ist denn, wenn es bei diesem Thema gesetzlos um die Balance geht zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit oder vielleicht auch Freiheit vom Gesetz? Wenn wir jetzt mal aus dieser Perspektive dieser selbstgerechten Pharisäer gucken, für wer war denn für die selbstgerechten Pharisäer total gesetzlos? Jesus Christus. Jesus Christus war für die Pharisäer, das geht gar nicht. So wie der sich hier aufführt, also Rabbi, das geht ja gar nicht. Ja, der ist doch gesetzlos. Und ich glaube, dass wir an der Stelle jetzt so langsam zu dem Kern kommen, was damit gemeint ist, mit dieser Balance. Denn die Frage ist nicht, was ist gerecht, sondern die richtige Frage lautet, wer ist gerecht? Wer ist gerecht? Und er, Christus, der hatte die perfekte Balance, auf der einen Seite dem Gesetz zu folgen, aber auf der anderen Seite gnädig zu sein. Auf der einen Seite dem Gesetz folgen, auf der anderen Seite gnädig zu sein. Die perfekte Balance sehen wir, wenn wir aufs Kreuz schauen. Jesus Christus hatte die perfekte Balance. Der, über den die Pharisäer gesagt haben, gesetzlos, geht gar nicht. Warum ist das so? Warum hatte der die perfekte Balance? Was hat er anders gemacht? Ich glaube, weil er das Gesetz göttlich ausgelegt hat und nicht menschlich. Er hat das Gesetz göttlich ausgelegt und nicht menschlich. Er Er war nicht selbstgerecht, sondern er war selbstbewusst. Was heißt denn selbstbewusst? Er war sich seiner selbst bewusst. Nicht selbstgerecht, sondern selbstbewusst, sich seiner selbst bewusst. Und noch ein zweites, eine andere Perspektive. Christus sagt das ja selber, ja, das Gesetz Gottes ist für die Menschen da. Nicht der Mensch für das Gesetz. Das Gesetz ist für die Menschen da. Es geht doch bei dem Gesetz, bei all dem, wo man sagt, na, sind wir frei vom Gesetz oder so. Christus sagt, ich bin nicht dazu gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern ich erfülle es. Ich erfülle es in dieser Balance. Schaut mal, ich erfülle es in dieser Balance, so wie er gelebt hat von Anfang an. Aber wir müssen auch mal schauen, bei diesem Gesetz geht es doch nicht um etwas, was uns in die Sklaverei führen soll. Gott hat doch das Gesetz nicht geschenkt zur Sklaverei. Sondern ich glaube, dass bei dem, wenn wir auf das Gesetz schauen, dass wir dort etwas sehen, dass wir uns entfalten können. Nicht weniger werden, nicht unterdrückt werden, sondern es geht um Entfaltung. Denn ich glaube, dass die Regeln, die wir von der Bibel her kennen und verstehen, ich glaube, dass die Regeln uns schützen sollen. Ich glaube, dass die Regeln gut für uns sind. Und sollten wir wirklich aufhören, danach zu streben, was Gott der Vater uns vorgelegt hat im Gesetz, was Gott der Sohn uns vorgelebt hat in seinem Leben und was am Ende der Heilige Geist in uns bewegt. Denn der ist es, der das schafft in uns, Gott zu gefallen. Der Heilige Geist ist es. Und damit sollen wir aufhören, danach zu streben? Das sei ferner. Das sollten wir nicht tun. Und ich finde es total spannend. Ich habe euch das vorhin gesagt. Prediger wurde gelesen zu Shavuot. Man gedenkt dem Empfang der 10 Gebote am Sinai. Das Gesetz. Okay, ich komme zum dritten Punkt. Die zwei Schlüssel. Also ich stelle mir jetzt so Salomo vor uns. Okay, wir haben gelernt, nicht weise zu tun, sondern weise zu sein. Und diese Weisheit nicht herauszukehren, ja, und die vor uns herzutragen. Und Salomo, bei all deiner Herrlichkeit, ja, mit all deinem Reichtum an Weisheit und an Geld, bezeichnest du dich und deine Tage als nichtig. Ich glaube, dass der erste Schlüssel am Anfang dieses Textes steht und der erste Schlüssel ist Demut. Das ist ein Zeitpunkt gewesen, wo Salomo demütig war. Wo er gesagt hat, bei all dem, was ich verstanden und gesehen habe, ich bin nichts. Das ist, glaube ich, der erste Schlüssel, Demut. Für den zweiten Schlüssel, das geht nicht so schnell, komme ich nochmal zurück zu diesem Konflikt. Wer legt fest, was gerecht ist? Wer legt fest, was gerecht ist? Wenn wir ohne Gott entscheiden wollen, was gerecht ist, passiert nichts anderes, als dass wir versuchen, Gott zu sein. Wenn wir ohne Gott das festlegen wollen, dann versuchen wir, Gott zu sein. Und wie war das denn bei Adam und Eva? Worum ging es im Sündenfall? Zu unterscheiden zu können zwischen Gut und Böse. Festlegen zu können, was ist richtig und was ist falsch. Und wisst ihr, was da passiert ist? Das ist eine Sache, die mir auch noch nicht so klar und so bewusst war. Was da passiert ist, als sie diesen Schritt gegangen sind, das ist das, was passiert ist. Es hat Zerbruch stattgefunden. Es ist was zerbrochen. Und zwar die Harmonie mit Gott, die ist zerbrochen. Und es war auch ein Bruch des Vertrauens zu Gott. Des Vertrauens darauf, dass man das gar nicht braucht in seiner Nähe, weil er derjenige ist, der das weiß und weil er gut ist. Wir lesen nämlich am Ende des Textes über die Furcht des Herrn. Ja, geht wieder um Ehrfurcht. Wirklich möchte euch nochmal Mut machen und ermuntern, die Predigt von vor 2 Wochen. Ich denke, sie ist auch im Internet nochmal nachzuhören. Die Predigt von vor 2 Wochen von Markus über das Thema Ehrfurcht und Furcht des Herrn, ja, euch das nochmal reinzutun, weil das ist wirklich, das war der Hammer, ja. Und ich glaube, bei dem zweiten Schlüssel geht es darum, sein Angesicht zu suchen, seine Nähe zu suchen, so wie wir das heute auch gesungen haben. Ich glaube nämlich, dass in dieser Beziehung des Vertrauens, ja, in der Wiederherstellung dieses Bruches, ja, Christus ist der, der den Bruch überwunden hat, ja, in der Wiederherstellung dieser Vertrauensbeziehung, ich glaube, dass darin der zweite Schlüssel liegt, denn so schließt am Ende unser Text. Und so war am Ende Salomo bei diesem Text weise aus der Vertrauensbeziehung zum Herrn und das alles in Demut. Das ist das, was wir an diesem Text und in diesem Text sehen und lesen. Amen.